Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist es 17:30 und das ist DRS 1.
Das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Mit neuen Köpfen und neuen Ideen in die neue Saison. Im Freilichtmuseum Ballenberg hat man sich einiges vorgenommen. Mit Zuversicht und den letzten Reserven ins vierte Spiel um einen Meistertitel. Die Handbauer von Wacker Thun dürfen heute nicht verlieren. Mit Wanderschuhen und GPS-Geräten auf die Schnitzeljagd für Erwachsene. Das Geocaching wird gäng beliebter. Wir haben uns einem von den Angefressenen an die Fersen geheftet. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten vom Tag mit dem Christian Lichti.
Das Freilichtmuseum Ballenberg und Brienz startet mit einem Generationenwechsel an der Spitze die neue in die 35. Saison. Die 43-jährige Berner Historikerin Katrin Rieder übernimmt zusammen mit dem Marketingchef am Norbert Schmid die Leitung. Sie übernehmen vom langjährigen Führungsduo Walter Traufer und Edwin Huwiler einen finanziell gesunden, wissenschaftlich anerkannten und beim Publikum weitum bekannten Park. Aber sie übernehmen auch eine neue, anspruchsvolle Verpflichtung. Der Ballenberg soll sich nämlich stark auf die Wissens- und Kulturvermittlung konzentrieren. Der Ballenberg sei dafür ein perfekter Rahmen, sagt der Stiftungsrat. Aber wir müssen dem Anspruch bei den Anlässen und bei der Bewirtschaftung der über 100 Häuser Rechnung tragen. Der Schriftsteller Christian Kracht überkommt den Literaturpreis vom Kanton Bern. Christian Kracht kommt aus dem Berner Oberland und ist nicht unumstritten. Vor 4 Monaten hat es in Deutschland Rassismusvorwürfe in seine Richtung gegeben. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat ihm eine rassistische Weltsicht vorgeworfen. Für den Kanton Bern sei das kein Grund, am Christian Kracht nicht den Literaturpreis zu geben, hat Lukas Gysi, der Präsident der Literaturkommission vom Kanton Bern, gesagt.
Es ist einzig darum gegangen, sein neuestes Werk Imperium zu beurteilen, und da sind wir als Kommission zur Ansicht gekommen, dass das ein ausgezeichnetes Buch ist und darum einen Preis verdient. Es ist auch so, dass wir uns zu dieser ganzen Diskussion um das Buch nicht äussern, sondern uns ist nur um die Qualität von diesem Buch gegangen, und die ist augenfällig.
Neben Christian Kracht bekommen auch 3 andere Schriftsteller einen Literaturpreis, nämlich der Matthias Navrat, der Paul Nison und die Ursula Timea Rossell. Wer in der Stadt Bern wohnt, kann in einem Jahr die Reste vom Essen in Grüngutcontainer fallen. Die Speisreste und Röstabfälle werden dann zusammen mit dem Rasen, den gehäckselten Sträuchern und den Blättern in eine Biogasanlage geführt, um daraus Energie zu gewinnen. Bevor die neue Grünabfuhr kommt, muss die Stadt Bern noch das Abfallreglement ändern und spezielle Köderauto kaufen. Für die Hausbesitzer wird die Grünabfuhr künftig nicht mehr über die Grundgebühr verrechnet. Sie müssen eher eine spezielle Vignette für Grüngutcontainer zahlen. Die geplante Umfahrung von Thun kommt im September ins bernische Kantonsparlament. Die Regierung beantragt 90 Millionen Franken für einen sogenannten Bypass Thun Nord. Kernstück von diesem Projekt ist eine 550 Meter lange Brücke über die Aare. Die soll die Thuner Innenstadt entlasten. 2014 will man das Thun anbauen. 4 Jahre später sollte die Umfahrung fertig sein. Die Stadt Thun hat heute ihr neues Stadtarchiv eröffnet. Bei diesem Anlass konnte man nicht nur auf die neuen Räumlichkeiten anstossen, sondern noch auf ein grosses Geschenk. Der Thuner Verleger, Autor und Buchhändler Markus Krebser hat der Stadt Thun 3000 historische Fotos von 1860 bis 1925 überlassen. Für das Stadtarchiv sind die Fotos darum so wertvoll, weil die eigene Sammlung vor allem aus Fotos ab 1920 besteht. Die Walliser Firma Swisswinds hat einen grossen Teil von ihren Gesuchen für den Bau von Windparks zurückgezogen. Abklärungen haben gezeigt, dass die meisten Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können. So bleiben von 166 Gesuchen jetzt noch 52 Führung. Man hat vor 4 Jahren wegen der kostendeckenden Einspeisevergütung KEF so manches Gesuch müssen einreichen, schreibt Swisswinds in ihrer Mitteilung. Nur so konnte man alle möglichen Standorte genauer anschauen. Konkret planen Swisswinds momentan 6 Windparks mit 52 Turbinen, die meisten davon im Wallis. Der Kanton Wallis fördert den seltenen Dialekt, das Patois. Das Patois redet man heute vor allem noch in einzelnen Gemeinden im Wallis und im Greyerzerland. Für das der Dialekt nicht ausstirbt, hat der Kanton ein neues Lehrmittel zusammengestellt. Das soll in der Unter- und in der Mittelstufe helfen, den Schülern spielerisch das Walliser Patois näher zu bringen. Das Patois im Unterricht einzubauen, ist für die Lehrerinnen und Lehrer aber freiwillig.
Das Wetter für morgen ist schnell erzählt. Es ist sonnig und warm bei 25 bis 29 Grad. Das Freilichtmuseum Ballenberg will mehr als nur schöne Häuser aus der ganzen Schweiz zeigen. Die Wissens- und Kulturvermittlung soll auch im Zentrum stehen. Und gegen mehr Erwachsene streifen mit dem GPS-Gerät durchs Land und suchen versteckte Filmrollen. Geocaching und Ballenberg sind unsere Themen gerade nach den Handbauern von Wacker Thun. Die kämpfen in gut anderthalb Stunden gegen die Kadetten Schaffhausen um einen Schweizer Meistertitel. Verlieren die Thuner hinein, wird nichts aus dem Titel. Gewinnen sie, haben sie morgen noch mal eine Chance. Es ist das Ende einer sehr erfolgreichen Saison. Wacker Thun hat den Schweizer Cup gewonnen und ist auch im Europa-Cup-Final gestanden. Wie ist der Thuner zu Mut kurz vor diesem wichtigen Spiel? Der Thomas Pressmann hat den Spieler Luca Linder gefragt.
Wir sind gestern ziemlich lange noch zusammengehockt mit der ganzen Mannschaft und haben darüber diskutiert, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben eigentlich einstimmig gesagt, dass wir immer noch an den meisten Titel glauben. Also solange wir noch eine kleine Chance haben, probieren wir die zu packen. Und heute Abend versuchen wir natürlich wieder eine bessere Leistung abzurufen, als wir das am Mittwoch gemacht haben. Wir haben sicher nicht so gut gespielt dort. Und ja, das gilt heute aus diesen Fehlern zu lernen. Mit dem Publikum im Rücken ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Also, wir hoffen wieder auf einen Publikumsansturm in die Lachen hauen. Und dann ja, werden wir sehen, was drinnen liegt. Aber wir glauben sicher noch an den Meistertitel. Ja.
Jetzt hat er am Montag im Europa-Cup gespielt, am Mittwoch im Finale der Meisterschaft gegen Kadetten Schaffhausen und jetzt heute wieder. Mögt ihr noch?
Ja, es geht schon sehr an die Substanz. Man merkt so, wir haben jetzt mit dem Jakub Szymanski, mit dem Philipp Boric zwei verletzte Spieler und das heisst natürlich für die anderen Spieler, dass es mehr Einsatzzeiten gibt. Man ist länger auf dem Platz und es geht wirklich an die Substanz. Also nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Man muss sich immer wieder konzentrieren und fokussieren und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Also es ist nicht so einfach, aber wir werden sicher unser Bestes geben und nochmal alle Kraftreserven anzapfen, die wir haben.
Es ist ja der Schluss von einer enorm erfolgreichen Saison. So oder so, ihr habt den Schweizer Cup, ihr seid im Finale vom Europa Cup. Jetzt vielleicht der Meistertitel. Warum seid ihr so erfolgreich gewesen, diese Saison? Das haben ja viele Wacker Thun nicht zutraut.
Ja, das ist wirklich so. Also die Prognose für die Saison ist sicher nicht so gut gewesen. Die Vorzeichen sind nicht gut gestanden aus so finanzieller Sicht. Und ja, all die Ereignisse, die haben uns sicher als Mannschaft zusammengeschweißt. Und genau das ist auch der Schlüssel gewesen zu unserem Erfolg. Also wir sind wirklich eine Mannschaft, die einfach füreinander da ist, die füreinander geht und einfach jeder kämpft füreinander. Wir sind ja nicht nur auf dem Platz zusammen. Viele von meinen besten Kollegen spielen in dieser Mannschaft. Und das ist natürlich auch sehr speziell, wenn man so erfolgreich mit denen ist. Also es ist unbeschreiblich schön und es ist wirklich ein grosser Lohn für viel Arbeit, die wir über die ganze Saison haben gemacht. Und ja, das ist Fakt, das ist wirklich schön.
Also ihr habt das Berner Oberland wieder auf die Schweizer Handballkarte gebracht?
Ja, ich denke es schon. Also es ist schon ein kleiner Hype. Also man hat es jetzt so gemerkt in den letzten Heimspielen. Die Lachhalle ist einfach bumsvoll. Ich glaube, im letzten Spiel haben sogar ein paar Leute nicht mehr rein können, weil es einfach randvoll war. Und das ist natürlich auch schön. Also, eben, das wird ein bisschen anerkannt, was man macht. Klar macht man es nicht einfach nur für das, aber es ist ein sehr schöner Nebeneffekt und ein Fakt auch. Also mit dieser Unterstützung im Rücken. Ja, es ist schon schön, wie viele Fans, dass sie auf Schaffhausen kommen. Also wir haben dort eigentlich auch fast ein Heimspiel gehabt. Unsere Fans haben wirklich Stimmung gemacht. Das Fakt, das ist wirklich schön.
Sagt der Luca Linder von Wacker Thun. Der Match gegen Kadetten Schaffhausen ist hinten am 7:30. Heute hat das Freilichtmuseum Ballenberg ob Brienz seine 35. Saison in Angriff genommen. Es ist ein Start mit neuen Köpfen an der Spitze, die gleichzeitig einen Generationenwechsel einläuten. Die Berner Historikerin Katrin Rieder übernimmt ab dem 1. Juli Geschäftsleitung, zusammen mit dem Marketingchef Norbert Schmid. Die neue Zusammensetzung der Ballenberg-Direktion ist schon ein Signal, was das Museum einer guten Viertelmillion Besucherinnen und Besucher in Zukunft bieten will. Es ist fast ein bisschen eine Anleitung für ein besseres Leben. Christian Strübin berichtet.
Die heutige Stiftungsratsversammlung von Ballenberg könnte für die eine Überraschung sein, wo das weitläufige Freilichtmuseum vor allem noch als Hort von Brauchtum und Tradition gesehen. Eine Ansammlung von alten Häusern, garniert mit Hoftier und alten Handwerk. Das ist zwar gegen noch da und zieht pro Jahr über 250.000 Besucherinnen und Besucher an. Aber der Ballenberg will seine über 100 Häuser und seine 66 Hektare Gelände mit noch mehr Leben füllen. Und zwar mit einem Ansatz, den man so nicht unbedingt erwartet hätte. Kulturvermittlung oder Wissenstransfer steht jetzt ganz zuoberst auf der künftigen Prioritätenliste. Wie ganz Europa in der Krise versinke, da könnte Ballenberg ein Zeichen setzen, sagt der Stiftungsratspräsident Yves Christen zu dieser Strategie.
Die Krise ist die Möglichkeit für uns, neue Werte, unsere Werte zu verteidigen. Mit denen haben wir bis jetzt gelebt. Das ist Nachhaltigkeit, lokale Ressourcen, Bescheidenheit, Besonnenheit. Und die neue Equipe muss sich jetzt anpassen und ich bin überzeugt, die Tendenz ist jetzt auf Nachhaltigkeit und das kann Ballenberg gut machen.
Aber kann man das einem Publikum schmackhaft machen? Einem Publikum, das sich zwar sehr gerne einlädt auf Neues, das hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, wo das bisherige Direktionsduo Walter Traufer und Edwin Huwiler mit grosser Beharrlichkeit erreicht haben, dass der Park Zweifel an seiner wissenschaftlichen Bedeutung und Geringschätzung als vergangenheitsverklärende Institution können abschütteln konnte. Und das Publikum hat die neue Lebendigkeit honoriert. Aber wie viele Experimente mit einem doch sehr anspruchsvollen Vermittlungsauftrag mag der auf der anderen Seite so ein Publikumsmuseum verleiden? Der Stiftungsratspräsident Yves Christen.
Ah ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, Geschichten mit Zukunft zu verbinden und zu zeigen, eben, dass man mit der traditionellen Lebensart auch etwas für morgen lernen. Und das kann man mit Ereignissen, speziellen Ereignissen erreichen.
Tatsache, dass neben der neuen Geschäftsleitungsvorsitzenden, der Historikerin Katrin Rieder oder dem Marketingchef Norbert Schmid in der Geschäftsleitung sitzt, sei schon ohne Signal in diese Richtung.
Ja, natürlich. Sachen Marketing sollte man jetzt verschiedene Zielpublikum treffen. Das sind die Welschen natürlich und Tessiner. Die sollten noch mehr kommen. Da muss man etwas machen. Und die Jungen. Natürlich, die Älteren, die kommen hier ins Ballenberg, um in der Geschichte zu bleiben. Aber die Jüngeren, die müssen jetzt lernen, was man wieder machen kann, um besser zu leben hier in der Schweiz.
Und damit weiss der Norbert Schmid ziemlich genau, was von ihm erwartet wird.
Die Strategie Ballenberg sagt, das ist ein Auftrag, dass wir einen Schwerpunkt setzen sollen auf die Vermittlung. Das ist ein grosses Projekt für die nächsten paar Jahre hier auf dem Ballenberg. Also da reden wir von den Veranstaltungen, von den Schul- und Gruppenprogrammen, auch von den Ausstellungen und natürlich von der Bespielung von den über 100 Häusern.
Der Marketingchef sieht für sein Freilichtmuseum auch noch ein grosses Potenzial.
Die Gästebefragung letztes Jahr hat zum Beispiel gezeigt, dass gerade in den urbanen Gebieten recht viele Leute gar nicht wissen, was der Ballenberg genau ist. Und da wollen wir und da müssen wir die nächsten paar Jahre daran arbeiten.
Der Ballenberg als Rahmen und Kulissen für ein besseres Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Der Stiftungsratspräsident Yves Christen.
Ja, ich bin überzeugt, es wird so. Und es wird so in den nächsten 20 Jahren.
Vorher aber muss sich der Ballenberg um zwar profane, aber wesentliche Probleme kümmern. Die bisherige Direktion hat heute zwar ein schuldenfreies, finanziell stabilisiertes Museumunternehmen übergeben, immerhin ein Millionen-KMU mit über 160 Angestellten. Aber jetzt braucht der Ballenberg Geld. Von Bund, Kanton oder Kulturstiftung Pro Helvetia. Ab 2014 erwartet man da, Zitat, substanzielle Beiträge.
Der Beitrag von Christian Strübin. Das Freilichtmuseum Ballenberg ist bis Ende Oktober jeden Tag vom 10 bis am 5 Uhr offen. Ihr seid im Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis auf DRS 1 am 16 Minuten vor 6 Uhr. Angefangen hat es vor 12 Jahren in Amerika. Schon gleich darauf haben es auch ein paar in der Schweiz probiert. Das Geocaching. Das ist eine moderne Form von Schnitzeljagd. Mit Hilfe von Computer, Internet, einem GPS-Gerät oder einem Handy sucht man ein Versteck oder eben einen Cache. Versteckt sind kleine Gegenstände, zum Beispiel ein Filmdösli von Russen. Im Wald, in der Stadt, in Schluchten, auf Berggipfeln. Vor 10 Jahren hat es in der Region Bern angefangen. Das feiern die Berner Geocacher an diesem Wochenende mit einem Fest. Der Thomas Pressmann hat sich aufgemacht und ist mit erfahrenen Geocacher die Verstecke suchen.
Ab
Der Philipp Oberli läuft am Stadtrand von Biel durch den Wald. Das GPS-Gerät führt ihn. Auf das hat er die Koordinaten von diesen Caches geladen. Er schaut es um und aufs Gerät.
So. Mein Gerät zeigt jetzt an 5 Meter, 4 Meter. Das ist schon recht genau. Das heisst, wir schauen jetzt hier. Wenn ich hierher komme, lasse ich meistens dem Gerät ein bisschen Zeit, um sich einzupendeln. Ich mache mal einen groben Überblick, was sehe ich an klassischen Versteckmöglichkeiten. Mit dem meine ich zum Beispiel einen Baumstrunk. Es könnten Steine sein, wo etwas drunter ist. Wir schauen einfach mal, ist irgendjemand etwas, was ihm gerade auffällt.
Hier ist es ein Stein, der neben einem Baum liegt.
Jawohl. Der hat jetzt eine ganz tolle Bastelarbeit gemacht. Er hat den Stein ausgehöhlt, also ein Loch reingebohrt und hat den Cash in diesem Loch versenkt.
Der Cash, ein Filmdösli. Der Philipp Oberli macht es auf. Ein Papierstreifen hat eine Art Logbuch, das sich der Finder einschreibt als Beweis. Dazu dreht sich der Philipp Oberli auch auf der Internetseite der Geocacherei. In der Schweiz hat es im Moment 16'000 von diesen Caches. Ein Filmdöschen kann es eben sein, ein Schachteli oder eine Kiste. In Berner Altstadt zwischen Berggraben und Bahnhof sind es über 10 Caches. Oder im Bielersee hat es zwar 2, da braucht es schon Taucherausrüstung. Und auf dem Finster Aarhorn kann man auch so einen Cache finden. Da ist Kletterausrüstung Pflicht. Viele Leute suchen die Caches und sie werden auch gefunden. Der hier in Biel in der Nähe vom Gymnasium Linde hat jemand vor 10 Monaten hergetan. 31 Leute haben sich in diesem Logbuch schon eingetragen. Der Philipp Oberli sucht praktisch in jeder freien Minute die Caches. Manchmal versteckt er auch selber einen. Dann schreibt er an die Betreiber von Geocaching-Internetseite eine Nachricht mit den Koordinaten und einer Beschreibung. Dann wird der Cache aufgeschaltet und ist freigegeben fürs Suchen. Neue Caches sind beliebt. Jeder will der Erste sein, der ihn findet. Da geht manchmal mitten in die Nacht suchen. Dann kann er sich als Erstes ins Logbuch eintragen. Eigentlich gesponnen, findet auch der Philipp Oberli.
Ja, absolut. Muss aber so sein. Also man muss nicht spinnen, für Geocaching zu machen, aber es erleichtert einem manchmal.
Warum? Was erleichtert es einem?
Ja, ich meine, es ist schon eine verrückte Sache, einfach durch einen Wald zu laufen und eine Töpperschale zu suchen. Das gebe ich zu. Also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das eben nicht begreifen oder nicht nachvollziehen können, was wir jetzt hier lustig finden.
Schön sei Geocachen drum, weil mir Natur ist, an frischer Luft. Aber das wäre doch eigentlich auch, wenn man würde wandern, oder?
Absolut, da gibt es nichts dagegen. Aber der Reiz, für rauszugehen, ist bei mir mit dem Geocaching eigentlich relativ stärker geworden. Also man hätte auch früher wandern und hat es nicht gemacht. Und jetzt mit dem Geocaching geht man. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht das Kind im Mann, Abenteuerlust, ein bisschen Spannung dahinter, ein bisschen Technik. Ich glaube, es ist der Mix, der es einfach ausmacht.
Vor 7 Jahren hat der Philipp Oberli angefangen mit dem Geocaching. Ein Hobby mit Suchtpotenzial.
Es kann sogar sein, dass es nachteilig wird. Also wir sind auf auch bekannt, die zum Beispiel Beziehungen gelitten haben, weil ein Mitglied der Beziehung einfach Geocaching eben gesponnen hat und das andere eben nicht.
Oder Martin Willi sagt, das Geocachen macht süchtig. Er ist einer der Ersten, der in der Schweiz damit angefangen hat und es gängig noch macht. Aber die Caches im Wald haben ihm mal nicht mehr gelenkt. Er hat darum angefangen zu klettern. So kann er noch an spezielleren Orten Caches verstecken oder finden.
Da kann ich zwei Hobbys zusammen verbinden. Ich tue gerne Geocachen. Ich gehe gerne in die Berge, die Einsamkeit, klettern, weglos. Und wenn ich natürlich sehe, dass jemand einen Cache ausgegeben hat auf einem Gipfel oder einem Grat, den ich noch nicht kennt habe, zeigt es mir neue Orte auf, wo ich das suchen kann und zusammen verbinden.
Seit 9 Jahren macht er es, vergiftet. Das GPS-Gerät mit den Koordinaten für neue Caches hat er gerne dabei.
Man kann fast nie mehr durchfahren und dann schaut man auf das Scheibchen, dann sieht man so ein grünes Druckchen und oh, da wäre noch etwas, kann man eben hurtig still, Blinker setzen, eben aus und holt dann.
Seine Caches versteckt er an abgelegenen Orten, auf Berggipfel, in Schluchten oder in steilen Wängen. Schaut er damit nicht Unerfahrene im Cache-Rausch in Gefahr?
Ich denke nicht, dass die auf eine schwierige Bergtour werden machen, weil man nicht genau einen Weg beschreibt bei der Bergtour, wo sie wirklich mit Tourenplanung selber machen. Und dann merken sie sehr schnell, dass es gar nicht für sie ist. Sie können das gar nicht machen dort.
Die Geocacher, die solche schwierige Caches suchen, sind Bergsteiger und Eigenzüssen. Aber für andere Caches braucht man das wiederum nicht. Es gibt Caches, wo man mit dem Rollstuhl suchen kommt. Die Szene der Geocacher ist gewachsen. Zuerst war es ein kleiner Kern. Heute kommen laufend neue Leute dazu. Doktor, Chefsekretärinnen, Senioren, Hausfrauen. Neue Leute, die eine andere Geocacher-Philosophie leben als die von den Anfangszeiten und die Cache darum nicht so verstecken, wie es die alten Hasen gerne hätten.
Es gibt halt auch viele Seichcaches, die nicht schön sind. Jemand, der vielleicht nur ein Gebiet markieren will. Das ist manchmal ein bisschen schade. So.
Die Geocacher sind nicht organisiert. Es gibt keinen Verein. Was sie zusammenhalten, ist allein die Internetseite geocaching.com. Dort kann man Koordinaten für Caches aufs Handy oder GPS-Gerät laden. Via die Seite tun sich die Geocacher auch austauschen. Beim Chatten via Computer bleibt es häufig dabei, aber nicht. Der Philipp Oberli macht mit anderen Geocachern auch Ausflüge. Und dabei gehen sie natürlich den Caches nach.
Man geht in ein Gebiet, das kann mal im Ausland sein, wo man noch nie war, in eine Gegend, die man nicht kennt. Und tut mit dem Geocaching eigentlich das entdecken. Und zwar meistens entdeckt man dann die Sehenswürdigkeiten, die in keinem fremden Führer stehen.
Der Philipp Oberli sucht weiter, heute allein. Von den 16'000 Caches in der Schweiz hat er noch lange nicht alle gefunden. Und jeden Tag gibt es neue, die er suchen kann. Am Tag oder, wenn es auch pressiert, auch mitten in der Nacht.
Der Beitrag von Thomas Pressmann. Der Link zum Geocacher-Anlass vom Sonntag zu Linden findet ihr bei uns im Internet. Dort könnt ihr auf einer Karte auch nachschauen, wo vor eurer Haustür der nächste von diesen Caches ist. regionaljournal.ch ist die Adresse.
Ich muss in die Regentage, wenn ich wieder nur in Tag lebe und es regnet ab. Entweder im Trott, wenn ich muss oder sonst mache ich nichts, starre in Regen und höre die Geräusche, wie so prasseln. Und das Wasser verfließt, es ist nass auf den Strassen und Gassen, es gießt aus allen Kübeln. Wer kann es schon verübeln, dass sie rennen? Ich komme immer wieder ins Grübeln. Es geht mir gut, also Tage mann ich nicht. Ich bin der Fuchs in der Hölle und gehe jagen gar nicht. Starre den Tropf gegen Guss durch mein Scheiben und habe Mitleid mit den Bäumen, die ausbleiben und...
Wir warten auf ein Änderung mit Wicko. Weil solange du schaust, wie es regnet, solange regnet es auch. Das Ende kommt erst dann, wenn du in den Regen schaust. Ich bleibe nicht mehr im Zimmer. Und vielleicht regnet es für immer.
Die Regentage, ein Duschen erzählen, hilft dir das Leben ertragen. Und an eben so Tagen, stell mir eben so Fragen. Sind natürlich und ich mache, darum sind die Regentage. Dann nehmen wir schon Zeit und starren einfach in Tag. Eine einfache Frage, wo die Zeit wäre eigentlich da. Doch Zeit vergeht jeden Tag auf der Jagd nach der Nächsten. Tut aus, bis ins Nest wieder raus, als wärst du schon draus. Und es regnet in mich rein. Und weil ich zu wenig renne, mal so viel Regen rein. Starren den Tropf gegen uns, tue mich schieben. Meine Uhren bleiben stehen, ich bleibe da.
Ich warte auf ein Atom mit Wicko. Weil solange du schaust, wie es regnet, solange regnet es auch. Das Ende kommt erst, wenn du mit mir in Regen schaust. Ich bleibe in meinem Zimmer. Und vielleicht regnet es ja für immer. Und vielleicht regnet es für immer.
Also schon die Regentage, es wird nicht besser, wenn man weiss, dass es weiter hinten hagelt. Und ja, es ist nichts, du schiebst morgen wieder die Sonne. Habe ich jetzt so schnell meine alte Form wieder gefunden. Ich mache meine Brunnen, aber heute bringt es ein Feuchten. Weil die Sonne nur ist nass und bringt nichts zum Erleuchten. Es ist mehr als nur Tropfen Regen geht unter die Haut. Du hast keinen Regenschirm und gibst mir Scherben.
Ich warte auf ein Ende, das nicht will kommen. Weil solange du schaust, wie es regnet. Solange regnet es auch. Das Ende kommt erst dann, wenn du mir Regen schaust. Ich bleibe in meinem Zimmer. Und vielleicht regnet es für immer. Ich warte auf ein Ende, das nicht will kommen. Weil solange du schaust, wie es regnet, solange regnet es auch. Das Ende kommt erst dann, wenn du mir Regen schaust. Ich bleibe in deinem Zimmer.
Regional Diagonal fährt auf alten Eisenrädchen mit einem rot-gelben Zug mit einer Charakterschnauze zuvorderst. Der letzte Trans-Europe-Express-Zug ist frisch renoviert, diese Woche auf Jumpferfahrt und wir reisen zurück in die grossen Jahre vom legendären CEE.
Der neue Zug ist auf dieser Fahrt brav in seinem Herkunftsland geblieben. Bald wird ganz Europa, in dem es für ihn keine Grenzen mehr geben wird, sein Spielfeld sein.
Das Spielfeld vom Nostalgie-TEE sind die Schienen von Olten bis Sissach und zurück. Aber das ist genug gross, für alte Geschichten fehlt zu haben.
Es kann auch die Kaffeemaschine mal ausfallen. Und das ist eine ganz blöde Störung. Wenn in einem Speisagen in eine Kaffeemaschine nicht mehr geht, dann gibt es eine Palastrevolution.
Und die kann nur einen echten TEE-Bordmechaniker verhindern. Dazu bringen wir eine kuriose Geschichte über zwei Gemeinderäte Roveredo, die streiken, und eine über eine Schule zu Kreuzlingen. Sie ist gegen Markenwahn bei den Kleidern ihrer Schüler und will darum gerne eine Uniform von einer noblen Kleidermarke, notabene. Regional Diagonal, heute Abend um 20.05 Uhr auf der DRS Musikwelle.
Ihr hört DRS 1, es ist kurz vor den 6. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, das Regional Diagonal kommt natürlich morgen nach den 12 Nachrichten und morgen um 20.05 auf der Musikwelle. Jetzt ein Wichtiges vom Tag, nochmal in Kurzform, Christian Lichti.
Die 43-jährige Berner Historikerin Katrin Rieder übernimmt zusammen mit dem Marketingchef am Norbert Schmidt die Leitung vom Freilichtmuseum Pauenberg. Das langjährige Führungsduo Walter Traufer und Edwin Huwiler haben ihnen einen finanziell gesunden und beim Publikum weitum bekannten Park übergeben. Die geplante Umfahrung von Thun kommt im September ins bernische Kantonsparlament. Die Regierung beantragt 90 Millionen Franken für einen sogenannten Bypass Thun Nord. 2014 will man zu Thun anbauen. 4 Jahre später sollte die Umfahrung fertig sein. Der Kanton Wallis fördert das Patois, einen seltenen Dialekt. Für das der Dialekt nicht ausstirbt, hat der Kanton ein neues Lehrmittel zusammengestellt. Das Patois in Unterricht einzubauen, ist für die Lehrerinnen und Lehrer aber freiwillig.
Die Christine Jutz von SF Meteo setzt den Schlusspunkt mit ihren Wetterprognosen für das Wochenende.
Morgen Samstag gibt es einen sehr sonnigen Tag, ganz wolkenlos ist es aber sicher nicht. Es hat am Morgen wahrscheinlich noch ein paar Wolkenreste rum. Am Nachmittag ziehen dann auch noch Schleierwolken auf. Alles in allem gibt es aber einen sehr sonnigen und vor allem auch warmen Tag. Morgen Morgen starten wir mit 12 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen zu Adelboden auf 21 Grad, zu Bern auf 25, zu Interlaken auf 26 und zu Brieg sogar auf 29 Grad. Am Sonntag gibt es am Vormittag noch die letzten föhnigen Aufhellungen. Dann tut es überall zu und im Laufe des Nachmittags kommt es kräftig regnen, winden und gewittern. Am Morgen ist es zuerst noch tüppig bei 22 bis 25 Grad. Mit dem Regen sinken die Temperaturen aber rasch ab. In den Bergen gibt es ziemlich viel Regen bis am Montag am Mittag. Es könnte lokal auch zu Überschwemmungen oder zu Hangrutschungen kommen.
Soweit das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis vom Freitagabend, zusammengestellt und präsentiert von Jörg André.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.